vierter Advent. Und deswegen habe ich vier Bilder mitgebracht von Wohnzimmern, wo wir eben, also zu Hause bei uns, wir sind immer wieder umgezogen und ich habe gedacht, ich zeige einfach mal ein paar Bilder, wie das so aussieht. Das wäre jetzt so eins, wo wir früher waren. Dann ein weiteres Bild. Manche glauben das nicht, habe ich den Eindruck. Dann müsst ihr mal kommen. Vor allen Dingen die nächsten beiden, das ist dann schon, ja, es ist eher so ein Traum. Es ist nicht ganz so zu Hause bei uns, ich gebe es zu. Und also das letzte Bild, was jetzt kommt, das wäre so wirklich, vielleicht wird es mal wahr. Träumen darf man ja, ja, das wäre so meins. Also das, das ist schon für mich persönlich interessant. Andere sagen, würde mir gar nicht gefallen und so, aber ich finde, also vor allen Dingen die Aussicht, das ist das. Ja, vier Adventssonntage, die vier Kerzen brennen. Es gibt keinen fünften Advent. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir übermorgen Heiligabend. Dann haben wir bald Silvester. Dann haben wir Neujahr und dann ist 2025. Hätte auch niemand gedacht. Ich weiß noch 1999, beim Jahreswechsel, eine Gemeinde gewesen, damals in Schramberg. Und dann begann das Jahr 2000. Und wer das noch weiß, wer damals gelebt hat, der weiß, es war echt was Besonderes. Man wusste nicht, was hier, gibt's einen Knall oder was passiert jetzt? Und es ist eigentlich gar nichts passiert. Außer, dass man sich angewöhnen musste, so 2000 oder 2001, weil früher hieß es immer 1999, ja, 1982, 1973. Aber man sagte da nicht 2001 oder so, das musste man umdenken, 2001. Und für uns, die jungen Leute, ist es normal, 2024 und bald 2025. Und es geht heute um die Frage, warum gibt es eigentlich zwei Weihnachtsgeschichten in der Bibel? Und nicht eine und nicht drei und nicht vier. Könnt ihr auch vier geben, in jedem der Evangelien eine. Gibt es aber nicht. Die vier Evangelisten beschreiben alle vier, die Kreuzigung und auch Verstehung und solche Dinge, aber nicht alle vier erzählen was, wie die Geburt Jesu war, sondern nur zwei. Und das werden wir uns anschauen. Und weil wir das vorhin kurz gehört haben, ihr seht hier unten, das Wappen von Magdeburg. Das Wappen von Magdeburg. Ich finde das ganz, ganz grauenhaft und schrecklich, wenn Menschen vielleicht mit einer recht guten Stimmung über den Weihnachtsmarkt gehen und dann kommt ein Auto angerast und dann ist das Leben beendet. Oder man ist schwer verletzt. Ich finde das unmöglich, ich finde das absolut katastrophal. Und es zeigt einfach, in welcher Welt wir leben. Weihnachtsmarkt und dann wirst du da zu Tode gefahren. Unfassbar, was geschieht. Und deswegen habe ich auf den Folien einfach aus Solidaritätsgründen das Magdeburger Wappen drauf, um einfach zu zeigen, auch wir Christen schauen da nicht weg und sagen da nichts dazu. Das ist natürlich nicht Inhalt der Predigt, aber mit diesem Wappen der Stadt Magdeburg möchte ich einfach meine und unsere Solidarität zum Ausdruck bringen. Wir finden das schrecklich und wir leiden mit und wir beten dafür und wir hoffen, dass solche Dinge nicht immer mehr, sondern immer weniger und im besten Fall überhaupt nicht passieren. Also, warum gibt es, jetzt wieder zurück, warum gibt es zwei Weihnachtsgeschichten in der Bibel? Das ist das Thema des vierten Advents und ich habe im Vorfeld mit jemandem gesprochen, dann sagt die Person, wieso zwei? Gibt doch nur eine. Sage ich, nee, ich kenne zwei. Was? Ich kenne nur eine, es begab sich aber zu der Zeit. Als alle und so weiter, ihr kennt das aus Lukas 2, die Weihnachtsgeschichte, die wurde bei uns zu Hause an Heiligabend von meinem Vater in einer ganz uralten, dicken Lutherbibel am Heiligabend unterm Christbaum und am Weihnachtsbaum vorgelesen. Begab sich aber zu der Zeit, ja, Lukas 2. Aber wir werden sehen, es gibt eben mehrere Geschichten, deswegen der erste Punkt lautet Weihnachtsgeschichte Nummer 1, der zweite Punkt lautet dann Weihnachtsgeschichte Nummer 2 und der dritte Punkt kann nicht lauten Weihnachtsgeschichte Nummer 3, es gibt ja nur zwei, sondern der dritte Punkt lautet Folgen von Weihnachten. Was können Folgen sein für uns Menschen, für uns Christen, für uns Kirchen, vielleicht auch für uns in der Gesellschaft, was können Folgen sein von Weihnachten? Gut. Also wir legen los, erster Punkt, Weihnachtsgeschichte 1. Und da geht es ja um die heiligen drei Könige. Kaspar, Melchior, Balthasar. Genau, einer war dunkelhäutig, wir kennen das. Also wenn wir die Geschichte kennen, wir werden noch sehen, ob das auch so in der Bibel steht. Ob da vielleicht auch Legenden dabei eine Rolle spielen, das wollen wir uns anschauen. Die Geschichte lesen wir in Matthäus Kapitel 2, 1 bis 23. Und ich lese sie jetzt nicht vor, weil es einfach zu lange geht. Aber es geht um die Geschichte, wenn ich jetzt bei mir in dieses Neue Testament reingucke, da heißt es über diesem Kapitel 2, der Besuch der Sterndeuter oder die heiligen drei Könige, da gibt es alle möglichen Begriffe. Genau. Und dann kommt die Flucht nach Ägypten, dann geht es um einen Kindermord von Bethlehem. Kindermord von Bethlehem. Alle Kinder bis 2 Jahre wurden umgebracht, damit eben der sogenannte neugeborene König, von dem diese drei Weisen aus dem Morgenland oder wie sie auch immer hießen und wo sie auch immer waren, Herodes sagt, was, wie neuer König geht gar nicht. Ich lasse mal alle Kinder bis 2 Jahren umbringen, dann muss er dabei sein. Kindermord von Bethlehem, dann flüchten die nach Ägypten, kommen wieder zurück. Das ist so das, was wir in Matthäus 2 in den Versen 1 bis 23 lesen können. Und manche von uns kennen die Geschichte. Und wenn du in einer Kirche aufgewachsen bist oder in einer Gemeinde und so Krippenspiele, ich kenne das so als Kind, ich habe quasi schon alles gespielt. Also auch einer der Könige oder Hirte oder Engel oder Josef oder Esel oder Ochs oder was auch immer. Ja, solche Sachen, wir kennen das ja, ja, Krippenspiele, genau. Heute gucken wir mal, was die Bibel sagt zu den ganzen Themen. Also Matthäus 2. Wir finden davor, in Matthäus 1, und das ist ja das erste Buch im Neuen Testament und das erste Kapitel, also es beginnt, das Neue Testament fängt mit Matthäus 1 an, es gibt da nichts mehr davor. Davor wäre das Alte Testament oder manche sagen das Erste Testament, aber im Neuen Testament oder im Zweiten Testament beginnt es mit Matthäus und da im Kapitel 1. Und dort finden wir etwas über den Stammbaum Jesu Christi. Stammbaum Jesu Christi, gell? Geschlechtsfolge, ganz interessant, da tauchen so Frauen auf, teilweise auch Personen, wo man denkt, also, oh, das ist aber krass. Und dann wird deutlich gemacht, am Ende dieses Stammbaums kommt Jesus. Ja. Dieser Stammbaum endet dann, da heißt es, insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Und am Ende dieser ganzen Geschlechtsregister heißt es, Jakob war der Vater von Josef, aber jetzt nicht im Alten Testament, sondern jetzt im Neuen Testament. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria, sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. So endet dieses Geschlechtsregister, dieser Stammbaum Jesu, kann man mal nachlesen, wenn man Lust hat. Klingt gar nicht so spannend, so ein Name nach dem anderen, aber manche Namen, wenn man die mal nachschlägt, da ist man ganz erstaunt und denkt, huch, was hatte denn der für Vorfahren? Da war aber auch nicht alles, der Jude würde sagen, da war aber nicht alles koscher. War manches ganz merkwürdig. Und so jemand war Vorfahre Jesu? Ja, in der Tat. Also, das finden wir in Matthäus 1. Und dann, wie gesagt, Matthäus 2, diese Geschichte mit diesen Sterndeutern. Es wird dann von den Theologen gesagt, in diesem Kapitel, in Kapitel 2, Matthäus-Evangelium, da wird schon deutlich, dass Jesus wie der neue Mose ist. Also bildlich gesprochen. Denn das Volk Israel war ja auch in Ägypten. Und Jesus schon als Kind floh mit den Eltern nach Ägypten. Konnten sie nur machen, weil sie von diesen 3 heiligen Königen Geschenke bekamen. Was für Geschenke waren das? Gold, Weihrauch und Myrrhe. Genau, das kann man alles in Matthäus 2 in dieser Weihnachtsgeschichte nachlesen, die relativ spektakulär ist. Da ist ein Engel, tauchen da auf, dann wird geflohen, da geht es um Mord und Totschlag, habe ich ja gesagt, Kinder wurden umgebracht, nicht nur 2. Ganze Masse an Kindern, damit eben dieser komische neugeborene König eben auch drunter sein sollte. Also eine ziemlich spannende Geschichte, die sich da eben zeigt. Matthäus schreibt dieses Evangelium für jüdische Leser, also für Judenchristen eigentlich. Menschen, die vorher dem Judentum angehörten und dann erkannt hatten, wer Jesus war, nämlich der Messias, und dann zu Christen wurden. Wir kennen heute die Thematik der sogenannten messianischen Juden. Da gibt es auch ganz verschiedene davon. Es gibt messianische Juden zum Beispiel, für die ist Jesus nicht Gottes Sohn. Das ist interessant. Mit denen müsst ihr mal diskutieren, das ist ganz spannend. Aber der Erlöser, der Messias, selbstverständlich, aber nicht Gottes Sohn. Andere sagen, er ist schon Gottes Sohn, er ist der Erlöser, er ist der Messias, aber er ist nicht Gott. Ganz spannendes Thema. Also auch innerhalb der messianischen Juden gibt es verschiedene Kreise. Auf jeden Fall zurück. Hier geht es in diesem ersten Evangelium im Neuen Testament. Es ist an Judenchristen geschrieben. Deswegen immer wieder der Hinweis aufs Alte Testament. Immer. Immer wieder der Hinweis. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten, so und so, damit die Juden erkennen, Jesus ist der von Gott verheißene Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus ist das. So, das wird alles in Matthäus beschrieben. Die Juden erkannten Jesus ja nicht, das ist bis heute ein großes Problem. Ja, dass die Mehrheit der Juden mit Jesus so große Schwierigkeiten haben. Und nicht-jüdische Gelehrte, also diese Sterndeuter, Astronomen, Astrologen, das ist ein Riesenthema, auf jeden Fall die gar nicht jüdisch sind, die haben irgendwas verstanden, die haben irgendwie erkannt und die haben gesagt, der ganze Himmel, also die haben im, ich weiß ja nicht, kennst du dein Sternzeichen? Ganz entscheidend für manche Menschen. Und wenn die mich fragen, ab und zu habe ich mit solchen Leuten zu tun, als wir früher als Gemeinde bei der Esoterikmesse, da gab es in der Neuen Tonhalle die Esoterikmesse, Esoteriktage. Und da waren ein paar Gemeinden dabei, Karl Vier und wir, und haben da auch einen Stand gemacht. Nicht, weil wir Esoteriker sind, sondern diese Menschen sind sehr offen. So, und da hatte ich mal mit Leuten auch Gespräche, mit so Sterne und so. Und da hat, wissen Sie Ihr Sternzeichen? Sag ich, selbstverständlich, ich bin im Zeichen des Lammes geboren. Da guckt er und sagt, Lamm, 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 kenne ich nicht. Sag ich, Sie kennen das Lamm nicht? Kennen Sie das Lamm nicht? Nee, er hat so überlegt, ich kenne doch die ganzen Lamm. Sag ich, dann erzähle ich Ihnen mal was von dem Lamm. Ich bin im Zeichen des Lammes geboren. Also hat was mit Jesus zu tun. Ja. Die Bibel lehrt ganz klar, Christen gehen nicht nach den Sternen, sondern nach dem, der die Sterne gemacht hat. Christen glauben nicht an die Schöpfung, sondern an den, der die Schöpfung gemacht hat, an den Schöpfer. Das ist ganz wichtig. Also, das wird hier so beschrieben, König Herodes wollte ihn umbringen, auch da Mose, das sollte ja auch, da war doch auch was mit Kindermord. Wer die Geschichten kennt, dann kam er doch in den Körbchen. Kennt ihr die Geschichte von Mose? Hat überlebt. Der Befreier hat überlebt. Jesus, der Befreier, hat überlebt. Ganz spannende Parallelen, die man da findet. Sogenannter Parallelismus zur Geburt Mose von Jesus, der auch als großer Befreier gilt. Selbstverständlich. Und wir singen immer wieder diese Lieder, dass Jesus heute noch Menschen befreit. Von Schuld, von Sünde, von Bindungen. Das kann er. Wenn wir jetzt die Reiseroute uns anschauen würden und wollen, dann sieht es so aus, dass diese Gruppe von Magiern, von Sterndeutern, von Astronomen oder vielleicht auch Astrologen, dass die ziemlich lange unterwegs waren. Man kann hier lesen, 400 Stunden Fußweg. Jetzt sind die wahrscheinlich nicht gelaufen, sondern mit Kutschen, vielleicht Kamele, Pferde, war ein ganzer Tross. Ich verrate schon mal, es waren sicherlich nicht drei. Aber da komme ich noch drauf. Drei waren es auf gar keinen Fall. Das steht auch nirgends. Aber zurück zu dieser Strecke. Kilometermäßig 1700 Kilometer, wenn du das zu Fuß machst, 400 Stunden. Also ich weiß ja nicht, wer von euch, ja, wir haben ja manche, die so ein bisschen einen auf, da gibt es doch die Leute, die so lange Strecken laufen, wisst ihr nach, ihr wisst, was ich meine, oder? So diese, wie heißt das nochmal? Jakobsweg und so, gell? Da gibt es so Wanderer, also das ist nicht Marathonlaufen, das ist stundenlang, tagelang, wochenlang. Ja, kann man durch halb Europa. Ja, und so ähnlich muss man sich das vorstellen. Wir haben einen Stern gesehen und dann war klar, wir müssen dahin. Das ging aber nicht 2 Stunden, das ging 400 Stunden. Oder je nachdem, Pferde, Pause, wir wissen nicht wie lange, wir wissen nur die Strecke. Mit Torwahrscheinlichkeit eine Strecke von 1700 Kilometern bis darüber. Ja. Das hat auch einen Grund, das verstehen wir auch, warum der Herodes die Kinder bis 2 Jahren umbringen wollte. Weil natürlich die Strecke, wenn man so lange läuft, dauert. Jesus ist ja nicht erst dort geboren, aber da komme ich noch drauf. Das ist eine andere spannende Geschichte. Das ist also die Weihnachtsgeschichte Nummer 1. Die Sache mit diesen Königen, mit dem Stern und mit Herodes und mit der Flucht nach Ägypten und mit diesen Geschenken und all das so. Dann gibt es die Weihnachtsgeschichte Nummer 2 und von der hörten wir letzten Sonntag von Markus Gerisch ein bisschen was. Die Sache mit den Hirten. Hirten auf dem Felde, bei den Hürden, hüten sie des Nachts ihre Herde und so. Und dann kam der Engel und dann ein Leucht und so und dann die Heerscharen. Und wir kennen, das ist die bekannte Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2. Lukas 2. Eigentlich auch hier nicht nur Lukas 2, sondern eigentlich aus Lukas 1 und 2. In Lukas 1, Lukas war der Arzt, der sehr genau, sehr chronologisch schreibt. Ja, und er hat dann diese Ankündigung von der Geburt von Johannes dem Täufer, da habe ich doch vor ein paar Wochen drüber gepredigt, wer da dabei war. Johannes der Täufer. Ganz spannende, spektakuläre Geschichte, die Sache mit der Ankündigung der Geburt des Johannes des Täufers. Und dann wird auch die Geburt Jesu angekündigt. Das ist auch sehr interessant. Die Geburt Jesu wird angekündigt. 13-jähriges Mädchen, ja, ganz jung, ganz teeny, weiß nicht, wer 13 ist, ja, muss man sich mal vorstellen. Dann kommt ein Engel, wahrscheinlich Gabriel, haben wir gehört, Erzengel Gabriel, Michael, bei den Katholischen noch Raphael, ja, Erzengel. Und jetzt kommt dieser Engel des Herrn, habe ich auch was dazu gesagt, und ein Mädchen, 13 Jahre etwa, plötzlich taucht ein Engel auf. Das ist unvorstellbar. Ja. Und sagt übrigens, also du wirst jetzt demnächst schwanger werden, das war so der erste Hammer. Und dann von Gott. Und man kann ja nachlesen, kann man alles nachlesen, wie sie reagiert hat. Das war schon sehr erstaunlich, was der Engel auch so Sachen sagt. Die fragt dann die Maria, dieses Mädchen, ein Mädchen, bitte, keine 30-jährige Frau, ein Mädchen, auch nicht 25 Jahre alt. Und dann sagt die, wie soll das zugehen? Wie soll das zugehen? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Hä? Wie? Wieso? Ich verstehe es nicht. Ja? Und der Engel sagt, und ich weiß nicht, ob sie das verstanden hat, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Ich weiß nicht, ob sie gesagt hat, ach so, ja klar. Hm? Oder nur dasteht und... Hä? Was? Wie? Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein, weil es übernatürlich gezeugt ist. Übernatürlich. Und Gottes Sohn genannt werden. Das ist nicht der Sohn vom Josef, das ist der Sohn von Gott. Das war die Botschaft. Und die Frau, diese junge Frau, dieses Mädchen steht da. Und dann heißt es, übrigens auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Verweisen auf diese andere gewaltige Sache hin. Und dann sagt Maria etwas und der Engel sagt zuvor, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemerkt hast, was der Engel, die Maria sagt zunächst mal, ich bin die Dienerin des Herrn. Des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Und dann geht der Engel weg. Aber was er noch zuvor gesagt hat, war folgender Satz. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Sagt der Engel. Denn für Maria, pass mal auf. Ich weiß, das kannst du jetzt gar nicht fassen. Aber ich sag dir eins. Für Gott ist nichts unmöglich. Und dann hat dieses junge Mädchen. Und deswegen, ich weiß, in der katholischen Kirche hat Maria eine ganz hohe Position. In der evangelischen Kirche und auch in den evangelischen Freikirchen, würde ich sagen, hat die Maria auch eine wichtige Position, aber halt in keinem Vergleich. Aber das erklärt einfach, dann sagt diese Frau, dieses junge Fräulein, sage ich jetzt mal, okay, und dann geht der Engel, dann treffen die beiden sich, Maria und Elisabeth, und dann kommt etwas, was im Katholischen heißt Magnificat, also das ist dieser Lobgesang der Maria. Und wer im katholischen Hintergrund aufgewachsen ist, der kennt das. Und bloß weil jetzt vielleicht manche das übertreiben, kann es auch sein, dass es manche völlig untertreiben. Vielleicht gehören wir dazu, dass wir sagen, oh Maria, es war schon gut, aber Jesus, ja. Und das stimmt ja auch, Jesus. Jesus ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und Maria brauchen wir nicht, um zu vermitteln. Das ist völlig klar. Aber dennoch hat Maria, auch im Neuen Testament, und diese Passage möchte ich euch mal lesen, das sagt dieses Mädchen. So jung. Folgendes. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn, also in dieser Übersetzung, und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Die Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israels, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er zu unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seine Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Das hat dieses Mädchen gesagt. Ihr Lieben, was sie da gesagt hat, war wie wenn der Geist Gottes über dieses Mädchen kommt. Und das war wie eine Prophezeiung. Schon gewaltig. Und wenn man das mal ernst nimmt, wenn man das mal so beleuchtet, kann man auch verstehen, warum es vielleicht Kirchen gibt, die sagen, Leute, wir müssen das schon echt wichtig nehmen und ernst nehmen. Ja, Maria und so. Ja. Also das ist so der Grund. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Das sind so diese Geschichten rund um die Geburt von Jesus. Gott kommt in Jesus zur Welt. Dann ist es soweit, Stall, Krippe, haben wir letzten Sonntag gehört, die Hirten kommen, ja, und dann finden sie dieses Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen, so wie es der Engel gesagt hat. Ja, genauso finden sie es vor. Also Gott kommt in Jesus zur Welt, Gott wird Mensch. Das ist ja das Motto für morgen Abend. Gott wird Mensch. Lukas schrieb an Christen, das waren jetzt nicht wie bei Matthäus, vom Judentum herkommen, sondern anderer Bereich, waren keine Juden und kannten die Geschichte Israels überhaupt nicht. Deswegen ganz andere Schwerpunkte. Die Armen, die Hirten brachten kein Gold oder Weihrauch oder Myrrhe, hatten sie ja gar nicht. Hirten waren arme Leute. Und die armen Hirten erfahren zuerst von der Geburt, in diesem Ärmlichen zeigt sich Gott. Nicht die Reichen, die dann mit einer Karawane da durch die halbe Welt da ziehen. Das war ganz anders hier. Ganz anders. Gott gebrauchte unbedeutende Menschen. Maria sagt, ich bin doch selber völlig unwichtig. Ich bin unrelevant. Ich bin unwichtig. Und Gott sagt, aber für mich bist du wichtig. Ich denke, dass es manchmal heute noch Leute gibt, ob 13-Jährige oder 30-Jährige oder 83-Jährige, die zu Gott sagen, ich bin doch nicht wichtig. Und Gott sagt, doch, für mich bist du aber wichtig. Du bist für mich wichtig. Ja, ich? Ja. Meinst du mich? Ja. In der Bibel gibt es so viele Beispiele. Jeremia sagt, Gott sagt, ich möchte mit dir was machen. Dann sagt Jeremia, meinst du mich? Guckt sich so um. Ja. Gott sagt, ich meine dich. Dann sagt er, stopp, ich bin zu jung. Ein anderer sagt, meinst du mich? Gott sagt, ja. Und dann sagt er, ich kann aber nicht gut reden. Sagt Gott, egal. Gott kann sich doch einfach Leute aussuchen, die er will. Hat sich Maria ausgesucht, hat sich die Hirten ausgesucht. Und dann kamen die ganz ärmlich. Futtergrippe. Wir hörten es letzten Sonntag. Hygieneschulung, oh, hier, muss mal gehen ins Krankenhaus, neugeborene Station, ob es da so aussieht, boah. Ja. Aber Gott gebraucht das einfach, um Mensch zu werden, ganz ärmlich. Wenn man jetzt beides so nebeneinander stellt, Matthäus und Lukas, dann stellen wir fest, da war es an die Judenchristen, bei Matthäus ging es um Sterndeuter, reiche Leute, Astrologen, Astronomen, die da irgendwas gesehen haben, die dem Stern gefolgt sind. Der Stern war der Bote. Wir haben seinen Stern gesehen. Da freuen sich die Astrologen heute. Seht das, Sterne sind wichtig. Stopp, damals war das so. Heute ist nicht mehr relevant. Wir leben nicht nach Sternen, sondern nach dem, der die Sterne geschaffen hat. Aber damals war Stern der Bote. Es ging um Kindermord. Der 1-2-jähriger Jesus, deswegen heißt es auch, sie waren im Haus. Jetzt ist auch klar, logisch, der ist geboren, die sind lange unterwegs. Jesus lag ja nicht 400 Stunden in der Krippe rum. Überleg mal, wie viele 400 Stunden sind. Wie lange das dauert. Jetzt verstehen wir auch, warum der Herodes gesagt hat, nicht die Neugeborenen muss ich töten. Das wäre ja logisch, wenn er gerade geboren wäre, sondern 1- bis 2-Jährige werden umgebracht. Weil er schon älter war. So. Aber bei Lukas ein anderer Schwerpunkt. Da geht es um Christen, da geht es um Hirten, die Ärmlichen. Der Engel ist der Bote, kein Stern, da ist kein Kindermord. Da geht es um ein neugeborenes Kind in Krippe, Windeln und so. Futterkrippe, das ist ja bei Matthäus überhaupt nicht, darum geht es dort überhaupt nicht. Keinster Weise, wird nie erwähnt. Stall, Bethlehem, Armut. So. Und ich finde diese Gegenüberstellung interessant. Denn es zeigt wieder etwas. Gott kann sowohl mit denen, als auch mit denen. Hieß es vorher nicht groß oder klein, ja, arm oder reich, alt oder jung, ja, jüdisch oder nicht jüdisch, heidnisch, was auch immer. Ja, Gott kommt zu jedem, der ihn aufnimmt. Gott kommt zu jedem, der ihn aufnimmt. Hirten und Sterndeuter haben sich, also was nicht in der Bibel steht, dass sich nämlich Hirten und Sterndeuter getroffen haben. Da kann man relativ sicher sein. Also in der Bibel finden wir davon nichts. Bei den Kinderkrippenspielen ist es ja immer so, ja, kenne ich ja auch, kennen wir alle. Aber jetzt von den Texten her, da wo die Hirten sind keine Sterndeuter, da wo die Sterndeuter nichts von Hirten. So. Dann drei Könige aus dem Morgenland, davon spricht die Bibel auch nicht. Ja, steht nirgends. Manche denken, weil es drei Geschenke waren. Ja, also, wenn es so einfach wäre. Ja, also so einfach ist es nicht. Ja. Wenn ich dir zwei Geschenke mache, Nils, bin ich trotzdem einer. Noch nicht zwei. Also da merken wir, Legendenbildung, das war aber immer wieder ein Thema, man über besondere Leute, über besondere Legenden. Es gab übrigens auch andere Menschen in der Antike, denen man eine übernatürliche Zeugung zuschreibt. Das ist nicht nur bei Jesus so gewesen, da gibt es auch andere Beispiele. Genau, also dann auch die Namen. Muss mal gucken in der Bibel, wo das steht. Kaspar, Melchior, Balthasar. Also in meiner steht es nirgends, vielleicht in deiner. Aber dann frage ich mich, was hast du für eine Übersetzung? Ja, das steht eben nirgends drin. Es steht auch nichts drin von Ochs und Esel. Was? Ich habe Ochs gespielt? Ja, aber kann natürlich sein, dass ein Ochs und Esel im Stall war. Kann es schon sein. Steht aber nicht drin. Ja, können wir trotzdem weitermachen bei den Krippenspielen? Ist ja kein Problem. Aber wenn wir jetzt mal wirklich da reingucken, dann stellen wir fest, steht nichts dabei. Oder Weihnachtsbaum. Hm? Weihnachtsbaum? Ja, doch, in der Krippe. So neben der Krippe im Stall war da so ein Weihnachtsbaum? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Ja? Nichts gegen Weihnachtsbaum. 24. Dezember. Nee, ganz sicher nicht. Also am 24. Dezember war auf keinen Fall die Geburt Jesu schon gar nicht. Da waren auch keine, also die Hirten auf dem Felde waren nicht im Winter draußen. Das weiß man einfach. Das hat andere Gründe. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Übermorgen. Wir feiern, frag mal die Ostkirche, wann die Weihnachten feiert. Weiß jemand? Anfang Januar, oder? Ja, ganz klar. Ja, also das sind auch nicht die entscheidenden Dinge. Ich weiß, manche Leute streiten sich um solche Punkte, machen wir nicht. Wir freuen uns, 24. Dezember, super. Wir feiern Weihnachten, Heiligabend. Aber an dem Tag, jetzt so rein kalendarisch, war nicht. Aber Nikolaus, nee. Nee, war auch nicht. Ist aber nicht schlimm. Das sind alles so Dinge, weißt du, wenn du das weißt, was nicht da drin steht, hast du damit kein Problem. Schwierig ist, wenn Leute glauben, das steht in der Bibel drin. Ja. So, jetzt die Folgen von Weihnachten. Letzter Punkt, Folgen von Weihnachten. Tradition, ich glaube, auch dieses Jahr gehen so viele Menschen an Heiligabend in den Gottesdienst wie sonst nie im ganzen Jahr. Ich glaube aber auch, dass es nachgelassen hat, insbesondere nach Corona, wo ja mal ein, zwei Weihnachten gar nichts ging und haben manche gesagt, ach weißt du was, man überlebt es auch, wenn man nicht geht. Ja? Und Internet gibt es auch ganz tolle Weihnachtsgottesdienste, warum soll ich wohin gehen? Ja? Dennoch ist es eine Tradition und das ist auch eine gute Tradition. Geschäftemacherei, ja, für jemanden, der ein Geschäft hat, klar, Weihnachtsgeschäft, da muss es brummen, aber da geht es natürlich in Richtung Konsum und ja, da sind jetzt ein paar Punkte, die ich vielleicht persönlich kritisch sehe, Essen, 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 Fressen. Nichts gegen gutes Essen, ganz, darfst du alles machen. Ich weiß, nach Weihnachten muss man erstmal wieder abnehmen, weil so, ne? Aber bitte, mit der Bibel, also mit der Botschaft der Bibel, ärmlich, einfach, ja. Trotzdem freue ich mich und dich, wenn du da übermorgen, ja, hau rein, aber, ja. Manchmal wird das Geburtstagskind vergessen. Und wenn man Leute fragt, es gibt ja so Umfragen, was war an Weihnachten? Und dann kommen irgendwie Sätze, ja, da ist doch Adam geboren. Oder irgendwie der Osterhase gekreuzigt oder ganz komische Dinge. Irgendwas Religiöses, aber man weiß nicht mehr, um was es geht. Die Leute haben vergessen, was an Weihnachten passiert ist. Frag doch mal nach. Frag nach. Ja. Man beschenkt sich und andere. Aber der Geburtstag hat, bekommt nichts. Ja, hä? Wenn du Geburtstag hast, Max, und lädst uns ein, und wir beschenken uns alle, aber dich nicht, dann möchte ich mal sehen, wie du dich fühlst. Wie sich wohl Jesus fühlt? Wie sich wohl Jesus fühlt? Ich hab nichts gegen die Lichter und ich finde, es hat wirklich was. Aber wenn wir das Geburtstagskind vergessen, dann machen wir einen großen Fehler. Man beschenkt sich und andere anstatt denjenigen, der tatsächlich Geburtstag hat, beziehungsweise an dessen Geburt wir uns erinnern. Und deswegen ist es bei uns in der Gnadenkirche schon seit, ich glaube, Jahrzehnten Tradition, dass wir bewusst an Weihnachten ein sogenanntes Weihnachtsopfer einsammeln. Das, wo wir einfach sagen, wir möchten ganz bewusst auch an Menschen oder an Situationen, an Umstände, an Nöte, an Missionare, was auch immer, wo irgendwie Not ist, da was hingeben und nicht uns noch mehr. Wir haben eh schon genug und kriegen ja auch wieder vieles. Ja. Mein Wunsch war als Kind immer eine Playmobil-Eisenbahn. Ich habe sie nicht bekommen. Bis heute nicht. Ja, es ist so. Es tut mir auch leid. Ja. Auch keine Märklin, einfach nicht. Auch kein Lego, nicht. Also keine Eisenbahn von Playmobil, das war mein Traum, mein Wunsch. Er ist nie erfüllt worden und deshalb bin ich schwerst traumatisiert. Nee, was ich sagen will ist, man darf sich auch was wünschen. Du darfst auch jemand was schenken. Das ist auch in Ordnung. Aber vergessen wir nicht, Weihnachten hat mit Jesus zu tun. Bitte, mit Jesus. Jetzt gibt es natürlich auch andere Folgen von Weihnachten, Ferien, Urlaub. Ja, kürzlich sagt mir jemand, ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub. Mensch, toll, 2 Wochen, ja, bis zum 8. Januar, was ist Montag, 8., gell? 7., ja, also lange, ja, lange, ja, wochenlange Urlaub. Das ist schön, Ferien, wunderbar. Ruhe und Erholung, das ist schön, das ist gut, ja, das ist schön. Sicherlich was Gutes in den Weihnachtsferien, Weihnachtstage, Zeit für sich, für die Familie, für Menschen, die man vielleicht lange nicht gesehen hat. Ich bin gespannt an Heiligabend, also morgen Abend. Da kommen dann Leute von überall her, die vielleicht wo studieren, die irgendwo wohnen. Und dann treffen die sich hier. Das ist richtig toll. Ey, grüß dich, schön. Ey, da auch so Leute. Ey, lange nicht mehr gesehen. Genau, hey, Lenny, super und so. Ja, so, ist toll. Oder auch Bibel lesen. Endlich habe ich mal Zeit, die Bibel zu lesen. Oder Bücher zu lesen, gute Bücher. Kann man lesen, 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 lesen. Genau. Oder auch Rückblick halten. Wie war, gibt doch im Fernsehen immer, Jahresrückblick. Ja, das ist geplant übrigens, was hier gerade passiert. Keine Sorge. Immer Überraschungen, ja. Rückblick 2024 im Fernsehen kommt immer so Rückblick. Wie war das Jahr oder so? Und manch einer von uns macht das auch. Er hält inne und überlegt mal, mit Kalender oder ohne, wie war das? Januar 2024, Februar, so ein Kalender oder einfach mal, wie war denn das Jahr? Wie habe ich es erlebt? Was war schön, was war schwer, was war richtig schwierig, was war ganz toll. So ein bisschen Bilanz, das kann man machen. Man kann auch Ziele sich festlegen fürs neue Jahr. Nächstes Jahr möchte ich endlich mal mehr essen. Oder weniger lesen. Ja. Mehr Süßes oder keine Ahnung. Ja. Oder eben 10 Kilo abnehmen oder Bibel durchlesen oder mich mehr bewegen oder den Hamster regelmäßiger füttern oder was auch immer. Also ihr wisst, was ich meine. Einfach Ziele festlegen. Ziele, Pläne. Ist gut, ja. Ziele, Pläne. Und bei all dem Trubel jetzt, bei all dem, was so geschieht, möchte ich uns einfach ermutigen, Jesus nicht aus den Augen zu verlieren. Und wenn du dir was vornimmst fürs neue Jahr, bitte beachte die 72-Stunden-Regel. Die 72 Stunden sind 3 Tage, genau, 3 Tage, die besagt nämlich, wenn du dir etwas vornimmst und nicht innerhalb von 72 Stunden beginnst, gemäß dessen, was du dir vorgenommen hast, zu handeln, dann kannst du es eh vergessen. Und darum sind die vielen Vorsätze oft nicht lange, es bringt gar nicht viel, weil die Leute machen an Silvester sich einen Vorsatz fürs neue Jahr, dann bleiben sie lange wach, dann schlafen sie lange aus, dann ist Feiertag und dann sind die 3 Tage fast rum. Das war's dann mit den Vorsätzen. Ja, das heißt also, wenn man etwas möchte, wenn man was angehen will, sollte man innerhalb von 3 Tagen gemäß dieses Planes dann losgehen. Wenn du also nächstes Jahr Gitarre spielen lernen möchtest und es irgendwann dir fest vornimmst, dann fang am besten gleich an, dich wo anzumelden, die Gitarre zu kaufen, was auch immer, Gitarrenlehrer ansprechen oder so, dass das losgeht. Sonst bringt es mit den Vorsätzen nicht und es gibt nichts Schlimmeres, wie sich Dinge vorzunehmen und regelmäßig enttäuscht zu werden, dass es nichts geworden ist. Das habe ich früher erlebt. Ich habe immer an Silvester mir Ziele aufgeschrieben, in so einen Umschlag gemacht, Umschlag zu und dann draufgeschrieben, diesen Umschlag nächstes Jahr Silvester öffnen, um zu sehen, was ist passiert. So. Das habe ich ein paar Mal gemacht, war jedes Mal frustriert, weil ich gemerkt habe, oh, das hat ja gar nicht funktioniert. Ja, und dann habe ich eine andere Methode und das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Aber egal, das ist nicht das Thema. Das Thema ist, habe Jesus im Mittelpunkt. Habe Jesus im Mittelpunkt. Und eine praktische Möglichkeit, die werden wir jetzt gleich zusammen machen, ist, dass wir uns überlegen, ich habe das letzten Sonntag, glaube ich, schon gesagt, oder vorletzten, musikalisch untermalt von uns beiden jetzt gleich, ganz kurz, 2-3 Minuten geht das. Dass wir uns überlegen, für jetzt übermorgen, das ist ja bald, das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt übermorgen, ja, übermorgen Abend, 16 Uhr. Ich sag's mal so, Heiliger Geist, möchtest du mir einen Menschen aufs Herz legen, den ich, auch wenn es nur noch 2 Tage sind, ansprechen könnte oder anrufen könnte oder so ein kleines Kärtchen, wir haben so Kärtchen von dem Abend, einfach geben kann, einladen, abholen, mitnehmen kann und dass er diese Botschaft hört, dass Gott Mensch wird. Darum geht es übermorgen. Ja, dass jemand diese Botschaft hört, Gott wird Mensch. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich wüsste aber keinen, ja, macht ja nichts, deswegen haben wir jetzt ja Zeit. 2 Minuten oder so. 2 Minuten. Und ich habe auch gesagt, wenn nur jeder von uns einen halben mitbringt, wisst ihr noch? Mit einem halben meine ich, muss ja nicht jeder. Kein Druck und kein Zwang. Du darfst doch 5 Leute mitbringen, kein Problem. Es geht auch nicht darum, die Leute mitzuschleifen oder zu zwingen oder so. Es geht einfach nur darum, vielleicht zeigt uns ja wirklich der Heilige Geist einen Namen, einen Menschen und die können wir oder denjenigen können wir einfach darauf ansprechen. Wir wollen einfach euch das musikalisch untermauern mit einem bekannten Weihnachtslied, was wir aber meistens nicht singen, deswegen spielen wir es jetzt einfach euch mal vor und ihr könnt in dieser Zeit einfach zur Ruhe kommen und hören und oder auch nochmal die Predigtrevue passieren lassen, da seid ihr ganz frei. Zusammen zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist. Wir haben es jetzt oft gehört in diesen letzten Sonntagen. Wir wissen es doch jetzt schon. Aber Millionen Menschen in unserem Land wissen das nicht. Es ist ihnen nicht bewusst, was es bedeutet, dass du, Gott, auf diese Welt gekommen bist. Und deswegen danken wir dir, dass wir in Deutschland leben, einem Land, wo Religionsfreiheit herrscht, wo wir noch in aller Freiheit den Menschen die gute Nachricht des Kommens Jesu verkündigen dürfen. Wir wissen gar nicht, wie lange das noch geht, aber noch ist es möglich. Und es ist eine wichtige Botschaft. Damit beginnt das Christentum. Herr Jesus, wenn du nicht auf die Erde gekommen wärst, gäbe es auch kein Kreuz, gäbe es kein leeres Grab, es gäbe kein Pfingsten und es gäbe auch keine Gemeinde. Alles begann mit deiner Geburt. Und das ist eine großartige Sache. Und deswegen danken wir dir für die Freiheit, die wir haben. Wir und andere Kirchen, übermorgen diese Botschaft hinauszutragen, den Menschen zu sagen, Gott wird Mensch. Und mit dieser Geschichte ist etwas Unglaubliches geschehen. Mit diesem Beginn hat was angefangen, was die Welt verändert hat. Und wir werden das jetzt her nochmal singen, diesem Lied, was wir am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Du bist ein Gott, der das Meer teilt, der alles in der Lage ist, im Leben von Menschen zu verändern, der heute noch Zeichen und Wunder tut, der nichts an seiner Kraft verloren hat. Und deswegen wollen wir dieses Lied von ganzem Herzen singen und dir die Ehre geben. Du bist ein Gott, dem alle Dinge möglich sind. Du teilst heute noch das Meer im Leben von uns Menschen. Wenn Stürme, wenn Überschwemmungen aller Art, geistlicher Art, mit der Sünde, mit Nöten, mit Krankheiten auf uns zukommen, du bist in der Lage einzugreifen. Das ist ein Glaubenslied, das wir singen wollen. Und während wir das Lied singen, geben wir die Opferkörbe durch. Wer mag, darf gerne was einlegen. Und wer nach dem Gottesdienst Gebet wünscht, ein Segen wünscht oder braucht, der darf immer gerne unter das Kreuz kommen. Da stehen Menschen, die für dich und für uns beten.